ARD.
Werfen die USA jetzt Bomben auf den Iran? Das will Trump sich in den nächsten 14 Tagen überlegen. Derweil beschießen sich Israel und Iran weiter mit Drohnen und Raketen und europäische Außenminister treffen ihren iranischen Kollegen in Genf.
Das sind nur die letzten Nachrichten aus diesem Konflikt, der seit letzter Woche die Welt in Atem, in Anspannung hält. Die letzten jetzt am Freitagvormittag, wo wir diese Folge aufzeichnen.
Zu dem Krieg in Gaza führt Israel jetzt also auch noch einen Krieg gegen den Iran. Russland hält sich raus, die USA lässt offen, ob sie einsteigt und Europa pocht auf Verhandlungen. Und wir fragen uns, was genau hier eigentlich die sogenannte Drecksarbeit ist.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle.
Für uns alle.
Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Ja. Drecksarbeit.
Wenn das stimmt, was der Kanzler sagt, dann hieße das ja, eigentlich wissen wir alle, dass der Iran bombardiert werden muss, aber nur Israel war sich nicht zu schade dafür.
Ist der Krieg mit dem Iran die Drecksarbeit, die leider gemacht werden muss? Darüber reden wir heute bei 7 Tage wach. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Wir sind nicht nur Journalisten, sondern auch seit fast 30 Jahren eng befreundet und diskutieren hier bei 7 Tage wach die wichtigsten Themen der letzten Woche.
Denn wir sind beide gern gut informiert, aber selten einer Meinung. Auch wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob Social Media verboten gehört für Menschen unter 16.
Wir würden unsere Kinder nicht in einen Raum voller Fremder setzen, nachts, aber wir drücken ihnen halt ohne zu zögern ein Smartphone in die Hand.
So sagt es die Mutter einer 10-Jährigen aus Mannheim. Aber der Lehrerverband hat diese Woche gesagt, ein Social-Media-Verbot bis 16 ist völlig unrealistisch. Stattdessen braucht es Medienkompetenz.
Also was ist jetzt unrealistischer? Eine Welt voller medienkompetenter Kinder oder ein Verbot? Apropos Verbot, Cannabis ist seit einem guten Jahr nicht mehr komplett verboten, aber was genau erlaubt ist, das haben viele bis heute offenbar nicht verstanden. Anders können sich die Leute vom Zoll es nicht erklären, dass sie jetzt 50% mehr Cannabis beschlagnahmen mussten als vor der Legalisierung.
Das sind unsere Themen heute bei 7 Tage wach. Und wenn ihr jetzt schon entschieden habt, dass ihr dranbleibt, dann freut uns das sehr. Noch mehr freut es uns, wenn ihr eurer Podcast-App mitteilt, dass wir 5 Sterne gut sind und ihr den Podcast abonnieren möchtet.
Das hilft uns hier weiterzumachen, wenn ihr uns Sterne schenkt und Abos.
Mit Raketen und Drohnen hat Israel seit vergangenem Freitag zahlreiche hochrangige iranische Militärs getötet und Nuklearanlagen zerschossen. Das erklärte Ziel von Israel ist, mit allen Mitteln verhindern, dass der Iran eine Atommacht wird.
Aber es scheint nicht das einzige Ziel zu sein. Zumindest zwischen den Zeilen geht es noch viel weiter. Israels Premier Benjamin Netanyahu scheint da eine Möglichkeit zu sehen, dass das gesamte Regime des Iran in der Folge stürzen könnte.
And the time has come for you. To unite around your flag and your historic legacy by standing up for your freedom from an evil and oppressive regime. It has never been weaker. This is your opportunity to stand up and let your voices be heard. Woman, life, freedom. Zan, Zandegi, Azadi.
Frau, Leben, Freiheit. Das war der Slogan der iranischen Protestbewegung vor 3 Jahren, als die Bevölkerung gegen den Moralterror des Regimes aufgestanden ist und blutig niedergeschlagen wurde. Und daran hat Benjamin Netanyahu in dieser Ansprache angeknüpft und die Bevölkerung des Iran zum Widerstand aufgerufen gegen das, wie er sagt, böse Regime der Ayatollahs, das seiner Ansicht nach nie schwächer war als jetzt. Aber den Aufruf macht er, während das israelische Militär das Land beschießt.
Und während Präsident Trump ganz Teheran, eine 11-Millionen-Metropole, dazu aufruft zu fliehen. Das hat er letzte Woche auf seiner Social-Media-Plattform gepostet. Also was denn jetzt? Aufstand anzetteln oder das Land zerbomben?
Was die iranische Bevölkerung will, das interessiert offenbar weder die Riege um den obersten Führer des Landes, Ayatollah Khamenei, noch Netanyahu oder Trump. Und der Rest der Welt, der darf zusehen, was andere entscheiden und kann sich höchstens fragen, wo stehe ich in der Sache? Und einer wusste die Antwort darauf schon früh.
Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag, mit Hisbollah, mit Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel. Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran, Ja, Drecksarbeit, die Israel da gemacht hat.
Aber er hat ja recht. Es ist die Drecksarbeit, die Israel da macht. Der Iran ist ein Terrorregime nach innen, nach außen und die Führung beschwört seit 40 Jahren die Zerstörung Israels. Es ist ja so. Danny Danon, der israelische Botschafter beim UN-Sicherheitsrat, hat letzten Freitag erklärt, warum Israel jetzt angegriffen hat.
And when a regime builds ballistic missiles, enriches uranium to near weapons grade and openly declares its intent to destroy us, we believe them. We take them at their word.
We believe them, sagt er. Wir glauben es der iranischen Führung, wenn sie seit Jahrzehnten erzählt, dass Israel ausgelöscht gehört und wenn sie Uran so stark anreichern, dass es ja keinen zivilen Nutzen dafür gibt, sondern dass militärisch gemeint ist, wenn sie Trägerraketen entwickeln und wir handeln, bevor es zu spät ist.
And we take action before it is too late.
Die internationale Atomenergiebehörde hat ja auch gerade erst den Bericht veröffentlicht, in dem das öffentlich wurde, dass die iranische Führung heimlich weiter am Atomprogramm gearbeitet hat. Was willst du denn dagegen noch sagen? Also warte mal ab, bis die Bombe da ist.
Naja, aber die Atomenergiebehörde, die war gar nicht der Ansicht, dass die Iraner jetzt schon nah an der Atombombe sind. Also anders als Israel das jetzt darstellt, von wegen nur noch ein paar Monate bräuchten die, um eine Atombombe zu haben. Sogar der amerikanische Geheimdienst hat ja gesagt, nach ihren Infos braucht der Iran noch Jahre, bis sie eine Atombombe haben.
Aber es ist ja unstrittig, oder, dass der Iran Atommacht werden will oder wollte und auf bestem Weg dahin ist oder war. Und bei der Drohkulisse, die der Iran ja selbst aufbaut, ungefragt, kann Israel das ja nicht einfach akzeptieren. Ich meine, die sind ja das erste Ziel, nicht irgendwer anders, die.
Aber die Bombardierung des Iran ist trotzdem doch keine Drecksarbeit, die Israel für alle anderen erledigt. Also ganz im Gegenteil, weil der Angriff ist ja von langer Hand vorbereitet durch Israel über Jahre. Und das sagen auch alle Sicherheitsexperten, das kannst du nicht mal eben so machen. Mhm. Und Netanyahu hat gesehen, jetzt ist die Gelegenheit mit diesem Bericht der Behörde als Legitimation und mit Trump im Weißen Haus, der nicht Nein sagen wird erstmals, ne? Und mit Putin, der mit der Ukraine beschäftigt ist. Das ist doch ein Moment, den sich eine israelische Regierung wie diese nicht besser bauen könnte, wenn sie auf eigene Faust durchgreifen will, wenn sie Fakten schafft. Will.
Ist ja alles richtig, was du sagst, aber zurück zu der Ausgangsfrage mit der Drecksarbeit, es macht trotzdem keiner außer den Israelis.
Aber was ich sagen will, die eigentliche Drecksarbeit, die keiner machen will, die sieht ganz anders aus. Das sind die 10 Verhandlungen mit allen Beteiligten. Das ist das Ringen um ein Abkommen mit dem Iran, was jetzt auch Europa gerade wieder versucht mit dem Außenminister in Genf. Die internationale Kooperation mit diesen mühseligen, kleinen Schritten, das ist doch die wahre Drecksarbeit, die keiner machen will. Also deswegen bin ich so empört über diesen Satz. Nein, alle wollen lieber diese Politik des Zack-Zack. Ich greife jetzt mal durch mit schnellen, brachialen Lösungen, wenn nötig im Alleingang. Das finden doch alle toll jetzt.
We waited for diplomacy to work. We gave the international community time. We watched negotiations stretched on as Iran made false concessions or refused the most fundamental conditions.
Das ist nochmal Danny Danon.
All the while,
zu den Verhandlungen mit dem Iran über ihr Atomprogramm.
Iran continued to build toward the unthinkable.
Wir haben gewartet, aber der Iran hat grundlegende Bedingungen nicht erfüllt und einfach weiter das Undenkbare, so sagt er es, vorangetrieben. Also man kann ja nicht sagen, dass Diplomatie nicht versucht wurde.
Aber Israel war ja von Anfang an dagegen diese Verhandlungen. Dabei waren ja alle an Bord. Die USA unter Obama, die Europäer, Deutschland unter Merkel, selbst Russland 2015 war da mit dabei. Und da hatte man sich geeinigt, dass Iran ein ziviles Atomprogramm haben darf, dass der Iran unabhängige Beobachter ins Land lässt und das alles verbunden mit Aussicht auf wirtschaftliche Zusammenarbeit oder halt im anderen Fall Sanktionen, im schlechten Fall sozusagen. Das war auch der Gipfel der internationalen Kooperation und das war die Drecksarbeit und das ist jetzt alles im Eimer.
Naja, also zur selben Analyse kommt ja die israelische Führung und war halt aber schlau genug, gleichzeitig, sagen wir mal, alternative Lösungen vorzubereiten.
Aber Netanyahu wollte das damals schon nicht. Dann hat Trump das Abkommen fallen lassen, 2018. Dann hat sich der Iran nicht mehr dran gebunden gesehen und damit war alle Arbeit umsonst. Und jetzt stellt sich Danon hin und sagt, guck mal, eure Diplomatie funktioniert ja gar nicht.
Ich finde nach wie vor, wenn Israel die Nuklearanlagen bombardiert, dann kann das doch als Akt der Selbstverteidigung durchgehen. Aber das andere, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, es scheint ja das Kalkül von Netanyahu auch zu sein, dass jetzt vielleicht auch das gesamte iranische Regime stürzt. Auch wenn er sagt, das ist nicht das primäre Ziel dieser Militäroperation, denkt er das ja mit und richtet sich mit einem Appell an die Bevölkerung. Sein Außenminister droht mit dem Tod des Ayatollah.
Das ist das, wovor alle Sicherheitsberater waren.
Was?
Ein Regime-Change, Regimewechsel, ohne klare Ahnung, was danach passieren soll. Also ich meine, da scheint es ja mit Trump und Netanyahu irgendwie durchzugehen. Das hatte man auch das Gefühl in der vergangenen Woche, dass sie das irgendwie geglaubt haben, dass das geht, dass da jetzt ein Moment da ist. Mhm. Und Emmanuel Macron zum Beispiel am Rand vom G7-Gipfel wurde auch danach gefragt. Und der hat da klar davor gewarnt.
Et diable.
Verdammt, hat er gesagt.
Wir
haben doch gesehen, welche Konsequenzen das hat in der Region. Glaubt irgendjemand, dass 2003 Irak eine gute Idee war? Glaubt, dass jemand Libyen eine gute Idee war? Nee.
La décennie précédente était une bonne idée? Non.
So, also er regt sich richtig auf über diese Frage. So, im Irak keine gute Idee, Libyen auch nicht. Und während Merz am Rande vom G7-Gipfel von Drecksarbeit spricht, die Israel für uns macht, hat Macron gesagt, auf gar keinen Fall Regimewechsel. Das geht in die Hose.
Ja, ja. Also das haben viele gesagt. Ne? Journalistin Gilda Sahebi zum Beispiel in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am Donnerstag, was ich gehört habe, Frau Sahebi hat auch iranische Wurzeln, sehr viele Kontakte in den Iran und hat das wirklich eindrücklich geschildert, wie das jetzt für viele Iranerinnen und Iraner im Exil ist und auch vor Ort. Da ist das Internet gedrosselt vom Regime. Man kommt nicht mehr an Nachrichten und für die Menschen im Iran heißt das, die kriegen auch nicht mehr die Warnungen des israelischen Militärs. Ne? Und Sahebi hat dann auch gesagt, Regime Change, das findet sie keine gute Idee.
Iran ist ein Land mit 90 Millionen Menschen. Es hat eine riesige Fläche. Es hat ein Regime, das dieses Land seit 46 Jahren in der Hand hält, auch infrastrukturell, strukturell. Das ist nicht so, dass man damit mit Luftanschlägen irgendwie ein Regime stürzen könnte. Da müsste es Bodentruppen geben. Ein diktatorisches Regime kann nur gestürzt werden von innen. Die Menschen im Iran müssen das in der Hand halten.
Und Sahebi hat auch noch mal erzählt, was das Ayatollah-Regime im Iran für viele Menschen auch bedeutet. Ne? Also da gibt es Folter, da gibt es gezielte Vergewaltigungen, da gibt es Massenhinrichtungen. Und dass es Khamenei nur darum geht, also dem Ayatollah die Islamische Republik zu retten, sich selbst, seine Clique auch noch, aber nicht die Bevölkerung. Also die haben keine Bunker, die werden in keinster Weise geschützt von der Regierung. Das ist so.
Aber wenn es jetzt das ist, was eigentlich alle wollen, also neben dem Vernichten des Atomprogramms, dass diese Clique um Khamenei abtritt, also wenn das Kalkül von Netanyahu am Ende doch ist und von Trump und von Merz, wieso hat man nicht daran zusammengearbeitet?
Ja.
Also das hat eine Expertin bei Markus Lanz im ZDF letzte Woche schon angesprochen, Azadeh Zamiri-Rad, hat auch iranische Wurzeln von der Stiftung Wissenschaft und Politik und die hat gesagt, diese ganzen Sanktionen zum Beispiel damals gegen den Iran, die hat man so plump aufgestellt, dass eine Unterstützung der Zivilgesellschaft, die es ja jetzt bräuchte, von außen überhaupt nicht möglich war.
Und da gibt es sehr wohl Dinge, die wir hätten tun können, die wir nicht tun. Dazu gehört zum einen, Finanzkanäle zu eröffnen. Die ist der iranischen Diaspora und von denen gibt es Millionen weltweit. Es ermöglichen ihren eigenen Angehörigen in Iran Geld zu überweisen. Geld, das während der Proteste, der Frau-Leben-Freiheit-Proteste, dringend gebraucht worden wäre
also von der Zivilgesellschaft. Also sicherzustellen, dass es nicht in falsche Hände kommt.
Genau, da gibt es ja Möglichkeiten für, wie einmal ein iranischer Menschenrechtsaktivist zu mir meinte, Cash und VPNs, das ist das, was wir brauchen, den Rest erledigen wir selbst.
Cash und VPNs, also Internetverbindungen nach draußen am Regime vorbei, mehr bräuchten die Menschen nicht, um das Regime zu stürzen, sagt Azadeh Zamiri-Rad.
So, und jetzt reden wir über das, womit junge Menschen vermeintlich einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen und wovor sie aber dringend geschützt werden müssten, folgt man der aktuellen Debatte. Wir reden über Social Media.
Ich finde diese Analogie ganz schön. Wir würden unsere Kinder nicht in einen Raum voller Fremder setzen. Nachts, aber wir drücken ihnen halt ohne zu zögern ein Smartphone in die Hand.
So sieht es zum Beispiel Franziska Schaaf aus Mannheim, Mutter einer 10-Jährigen, mit der unsere Redakteurin Lena Petersen gesprochen hat über dieses Social-Media-Verbot, was diskutiert
und
wird.
Und diese Diskussion um ein Social-Media-Verbot für alle unter 16, die ist im vollen Gange, nachdem eine Lehrerin fast 100.000 Unterschriften dafür gesammelt hat, die sie jetzt der Bundesregierung übergeben will.
Bei der Bundesregierung rennt sie aber teilweise offene Türen ein, denn der bessere Schutz von Jugendlichen im digitalen Raum steht einerseits in Koalitionsverhandlungen Friedensvertrag und andererseits auch so einem Social-Media-Verbot für alle unter 16 steht zum Beispiel die Familienministerin Karin Prien von der CDU durchaus offen gegenüber.
Wenn es nicht gelingt, Kinder, vor allem kleinere, jüngere Kinder, ohne übermäßige Bildschirmnutzung aufwachsen zu lassen, dann hat die Gesellschaft insgesamt versagt.
Weniger Bildschirmzeit für Kinder und Jugendliche finden wahrscheinlich die meisten, vor allem Eltern, erstmal eine eher gute Sache.
Aber durch Verbote, wir diskutieren darüber.
Also was ist das jetzt mit dieser Online-Petition und warum ist das Thema in dieser Woche so hochgekocht?
Naja, hochgekocht wird halt debattiert. Also diese Online-Petition, die eine Lehrerin und Mutter von zwei Kindern im November schon aufgesetzt hatte, hat jetzt fast ihr Ziel erreicht von 100.000 Unterschriften für ein Verbot von Instagram, TikTok und Co. für unter 16-Jährige. Und das ging dann eben durch die Medien und dann haben sich Politiker, Politikerinnen und andere dazu geäußert, unter anderem auch der Lehrerverband und dann hast du eben diese Debatte.
Also ich zähle mal durch. Daniel Günther ist für eine Altersbegrenzung, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Bundesjustizministerin Stefanie Hubig ist für eine Altersgrenze. Bundesbildungsministerin Karin Prien, die haben wir ja gerade schon gehört mit dem Statement aus dem Deutschlandfunk, die ist auch für eine Altersgrenze. Weißt du, was Prien übrigens gesagt hat zur Begründung?
Nein.
Wir lassen ja unsere Kinder doch auch nicht ins Bordell oder in den Schnapsladen. Und Franziska, die Mutter aus Mannheim, die sieht es ganz ähnlich.
Wir haben Altersempfehlungen für Zahnpasta, für andere schädliche Inhalte wie Drogen und Alkohol und Tabak. Und ich glaube, dass das erstmal ein Bewusstsein schafft dafür, was für Kinder geeignet ist und was nicht.
Ja, also ich verstehe diesen Ansatz, dass man die Kinder schützen möchte, aber das ist Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn du mich fragst, ganz ehrlich.
Wieso? Das trifft doch einen Kern. Also wir haben ein Jugendschutzgesetz, in dem es geregelt, wann man rauchen darf oder wie lange man ins Kino darf oder wohin, in welchen Film, welches Alter. Also, aber wann, wo man sich alleine in seinem Kinderzimmer in den Weiten von Social Media verlieren darf, ist überhaupt gar nicht null
geregelt. Nein, das stimmt ja auch nicht. Also Instagram, TikTok und Snapchat zum Beispiel sind laut AGB ab 13. Und in Deutschland brauchst du unter 16 die Zustimmung der Eltern, wenn du so ein Profil anlegen willst.
Ja, klar.
Da können die Eltern sagen, nein, gibt kein Profil.
Aber das hält doch niemanden ernsthaft davon ab, sich da ein Profil anzulegen. Also ob die Eltern das jetzt nun wollen oder nicht, das ist doch unstrittig, dass zu viel Social Media nicht gut ist für Kids, die Kids da aber rangehen.
Darüber diskutiert ja auch niemand. Es geht ja darum, ob man diese Situation durch Verbote irgendwelcher Art verbessern kann. Der Deutsche Lehrerverband hat sich ja geäußert im Statement und sagt, nein, die sagen, die halten überhaupt nichts von einem Verbot. Und wenn das schon der Lehrerverband sagt...
Aber was wollen die denn?
Na, die sagen, man müsse Kinder zu einem klugen Umgang mit dem Internet erziehen. Und das müssen halt Schulen und Eltern gemeinsam in die Hand nehmen. Das über Verbote machen zu wollen und sagen sie, also Zitat, sei weltfremd.
Das finde ich weltfremd. Weil das geht so von so einem Bullerbü-Land aus, wo die Schulen unlimited Ressourcen dafür haben und alle Eltern Lust und Kraft, sich mit ihren Kindern da auseinanderzusetzen und sich in die Details reinzufrickeln. Mhm. Also ganz ehrlich, als Eltern, das ist dann der Anspruch des Lehrerverbands an mich, dass ich mich da detailliert mit den verschiedenen sozialen Netzwerken beschäftigen muss
und
die AGBs durchwühle?
AGBs durchwühlen, aber du musst das einordnen, du musst dir das angucken, du musst es einordnen und entscheiden, was ist okay für mein Kind, wobei braucht es Unterstützung, was ist altersgemäß, was möchte ich, was es sich reinzieht, was nicht. Ich meine, das musst du doch bei anderen Sachen auch überlegen als Elternteil. Kann ich das verantworten, ist das okay für mein Kind? Das kann doch nicht alles der Staat für dich lösen, das kann man doch auch nicht wollen.
Aber Social Media ist ja viel komplexer als jetzt zum Beispiel die Frage, erlaube ich meinem Kind auf diese oder jene Party zu gehen? Also das hört ja mit der App auch nicht auf. Da gibt es ja so viele Dinge in der App, die du dann auch noch verstellen müsstest. Und außerdem habe ich mich bei den anderen Sachen doch auch, habe ich da auch Leitplanken vom Gesetzgeber, um mich daran zu orientieren und hier nicht.
Wie meinst du, da hast du Leitplanken
und
hier nicht?
Also ich finde, ein Verbot markiert doch eine Grenze, an der gesagt wird, das ist nicht richtig. Das ist doch ein bisschen wie beim Saufen oder beim Kiffen, Bier ab 16, Schnaps ab 18.
Aber das hält Jugendliche doch auch nicht ab. Also sprich mal mit Teenagern, die wissen genau, welcher Kiosk, welcher Späti, welcher Tante-Emma-Laden nicht ganz genau hinschaut und wo sie es dann trotzdem kaufen.
Ja klar, aber durch ein Verbot würde klar gemacht werden, was falsch und was richtig, also was als falsch und was als richtig angesehen wird. Und das gibt Eltern am Ende ja auch eine viel bessere Argumentationsgrundlage und nimmt auch den Druck bei den Eltern raus. Also Familienministerin Prien hat doch im Deutschlandfunk auch gesagt, nur weil Verbote auch umgangen werden, sind sie doch nicht sinnlos. Sonst müsste man ja überhaupt gar keine Gesetze machen.
Der Lehrerverband sagt übrigens auch, die Kids holen sich halt meistens auch ihre Informationen über welche Themen auch immer über Social Media, ne? Also zum Beispiel über Politik. Das heißt, ein Verbot würde sie dann faktisch davon ausschließen, sich diese Informationen zu holen. Und wusstest du, dass der Zugang zu Medien, das habe ich jetzt ehrlich gesagt natürlich auch irgendwie nachgelesen, als ich mich hier darauf vorbereitet habe, dass der Zugang zu Medien in der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben ist? Also ja, wieso lachst du da?
Der Zugang Kinder, zu Social Media ist UN-Kinderrecht oder was?
Kinder haben ein Recht auf den Zugang zu Medien. Ja. Das steht natürlich nicht Instagram drin.
So, aber doch nicht um jeden Preis und völlig unreglementiert. Es gibt eine Studie von der DAK, die besagt, 1,3 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland haben ein Problem mit der Nutzung sozialer Medien. Also zu viel und zu lange.
Ja, wie gesagt, keine Frage, dass man was machen muss. Aber stell dir vor, du machst jetzt so ein Verbot unter 16, ne? Und stell dir vor, alle halten sich daran.
Ja.
So, und dann werden die 16. Die Kids.
Ja.
Und dann laden die sich an ihrem 16. Geburtstag Insta, TikTok, Snap, alles gleichzeitig runter und landen komplett im Social Nirvana. Das, also, was ich sagen will, ist, du musst die Jugendlichen doch da irgendwie ranführen. Dann über Nacht zu einem Stichtag zu sagen, so, jetzt dürft ihr alles und vorher durftet ihr nichts, das macht die doch fertig. Ja, das kann es auch nicht sein.
Kinder und Jugendliche können das nicht in verantwortlicher Weise machen. Also man kann es ja auch umdrehen und sagen, wir lassen die Jugendlichen total im Stich, weil wir überlassen ihre Gehirne ungeschützt irgendwelchen globalen Plattformen, die ein Heer von hochprofessionellen Entwicklern beschäftigen, die auf das Gehirn zielen, die jeden Tag daran arbeiten, wie kriege ich die Menschen noch länger, noch häufiger auf die Plattform.
Ja, aber
das ist auch nicht wahnsinnig verwunderlich, dass die Leute dann süchtig werden von einer Sache, die ja so extrem programmiert ist, dass die Leute möglichst süchtig werden sollen. Das ist das Ziel, möglichst viel Zeit auf Social Media zu verbringen.
Man könnte ja auch fordern, dass die Betreiber ihre Algorithmen offenlegen oder sie zwingen, die Plattform anders zu machen. Man könnte auch Gesetze für kindgerechte, jugendgerechte Plattformen machen, die man dann neu aufstellt oder so, weil verbieten, es geht ja wirklich an der Lebensrealität von Jugendlichen vorbei. Also die sind mit Social Media aufgewachsen, die verbringen Zeit mit ihren Freundinnen und Freunden zusammen auf Social Media, also jeder an seinem Handy und nicht gemeinsam an einem Ort, klar, aber doch zusammen, verbunden. Das ist doch auch Teil der Wahrheit. Also du musst nicht mehr alleine in deinem Zimmer sitzen, wie wir noch in unserer Jugend, und irgendwie einsam sein. Die anderen sind virtuell mit dabei. Nein, was ich sagen will, ist, das ist gefährlich. Aber das ist nicht nur böse, das ist auch gut, so generell. Nur halt nicht zu den aktuellen Bedingungen. Was denkst du denn? Kommt das jetzt wirklich, Social-Media-Verbot unter 16? Meinst du denn echt?
Naja, also die Bundesregierung richtet ja eine Kommission ein. Das ist ja schon mal der erste Schritt für alles. Also ähnlich wie Frankreich das ja übrigens auch macht. Die wollen ziemlich schnell Vorschläge machen, wie man Jugendliche im Netz besser schützt. Und das wird wahrscheinlich einer davon sein, dieses Verbot. Also das meiste müsste aber sowieso, glaube ich, auf EU-Ebene am Ende beschlossen werden. Das heißt, mit nationalen Gesetzen wird man da am Ende nicht so weit kommen. So, und jetzt willst du wirklich auch noch über die Cannabis-Legalisierung diskutieren, oder was?
Wieso nicht?
Ja, also jetzt haben wir 10 Minuten über ein TikTok-Verbot gesprochen und jetzt reden wir über Cannabis-Legalisierung, oder was?
Ja, ich meine...
Die ist doch schon...
Ja, die ist seit etwas über einem Jahr in Kraft, natürlich. Und am Donnerstag ist in Berlin die Mary Jane gestartet. Das ist die größte Cannabis- und Hanfmesse der Welt. Und die ist in diesem Jahr noch größer als jemals zuvor. 60.000 Leute. Und deswegen habe ich gedacht, ey, Cannabis, das ist so ein großes Thema gerade. So ein Jahr nach der Teillegalisierung. Und absurderweise, da habe ich dann noch eine Meldung gelesen vom Zoll, absurderweise hat der Zoll seit dieser Legalisierung mehr Gras sichergestellt als vorher. Und da würde ich schon gern drüber reden, wie das alles zusammenhängt.
Na dann. Sag doch mal erstmal bitte, was das mit dieser absurden Zollmeldung auf sich hat.
Na, absurd ist das gar nicht. Also die Welt hatte einen Artikel dazu diese Woche. Die haben sich die Jahresstatistik vom Zoll angeguckt und festgestellt, dass so viel Cannabis wie nie beschlagnahmt wurde seit der Legalisierung vor einem Jahr. 50% mehr. Was der Zoll, also jetzt im Ernst, unter anderem darauf zurückführt, dass viele Kiffer das Gesetz nicht richtig verstanden haben.
Was meint denn was?
Also Cannabis ist ja in Deutschland seit einem Jahr insofern legal, als dass man 25 Gramm in der Tasche haben darf, dass man sich ein paar Cannabispflanzen zu Hause hinstellen darf und dass sich solche Clubs gründen können, ne, die gemeinsam Cannabis anbauen und wo die Mitglieder dann eine bestimmte Menge kaufen können.
Ja,
und so, ne?
Das, soweit habe ich das mitgekriegt. Und in der Öffentlichkeit darf man kiffen, wenn man gewisse Abstände einhält, so Schulen und so weiter.
Exakt. So. Ne? Und was der Zoll jetzt beobachtet hat, ist, dass immer häufiger Leute mit kleineren Mengen Cannabis an Grenzen erwischt werden. Also im Auto, am Flughafen, im Zug, weil die Leute glauben, 25 Gramm ist ja legal. Und nicht wissen, dass die Einfuhr und auch die Ausfuhr weiter strafbar ist.
Ich meine, das kann man ja als Beweis dann nehmen, dass dieses Cannabisgesetz vielleicht am Ende nicht ganz ausgereift ist, oder? Also auf der Straße darfst du 25 Gramm in der Tasche haben. Wenn du aber mit 25 Gramm in der Tasche aus dem Ausland kommst, dann machst du dich strafbar.
Ja, ich meine, es kann ja auch eh sein, dass an dem ganzen Cannabisgesetz nochmal geschraubt wird. Das kam ja von der Ampel. Die CDU sieht das Gesetz eher kritisch. Die hätte das nicht gemacht. Der neue Drogenbeauftragte Hendrik Streeck von der CDU hat gesagt, dass er das Gesetz noch nicht ideal findet und dass er jetzt, und das geht ja schon so in die Richtung, dass er jetzt verstärkt Leuten zuhören will, die das Gesetz kritisch sehen, also zum Beispiel der Polizei.
Also die CDU hat aber angekündigt, das Gesetz bei Regierungsübernahme komplett rückgängig machen zu wollen.
Ja, aber die SPD steht geschlossen hinter dem Cannabisgesetz, also zumindest hinter dem Gesetz generell. Nachbessern wollen Teile der SPD aber auch. Daniela Behrens zum Beispiel, die Innenministerin von Niedersachsen, von der SPD, die sagt, also so wie das Gesetz ist, schafft es nur Nachteile.
Ist nichts besser geworden, sondern ganz im Gegenteil. Der Konsum hat sich erhöht, aber die Möglichkeiten, sich legal mit Cannabis zu versorgen, sind sehr kompliziert. Die Anbauvereine können den Bedarf niemals abdecken. Andere Möglichkeiten gibt es im Grunde nicht. Und das ist auch ein grundsätzlicher Fehler des Gesetzes. Und daher muss man an einem verbesserten Cannabisgesetz arbeiten.
Es ist ja auch im Gesetz eh vorgesehen, dass es im Herbst dieses Jahres eine Evaluation gibt. Ah.
Also die Anzahl der Straftaten insgesamt im Zusammenhang mit Cannabis ist aber deutlich zurückgegangen. Also nach der Statistik des LKA hat sich das mehr als halbiert. Da kann man doch sagen, das Gesetz ist jetzt ein Erfolg.
Kommt auch an für wen, oder? Die Polizei beschwert sich ja eigentlich nur. Also egal von wem du Statements liest, von der Deutschen Polizeigewerkschaft oder von der Gewerkschaft der Polizei. Die Polizei hat ja mehrere Gewerkschaften. Vom Innenministerium, also nicht nur die Länder, auch der Bund, die sagen alle, macht uns die Arbeit nicht leichter, das Gesetz.
Aber warum?
Na, wie wir es von der Innenministerin von Niedersachsen ja auch gerade schon so gehört haben. Also zum Beispiel, bei Leuten, die 20 Gramm oder so in der Tasche haben, da gibt es heute jetzt im Prinzip keine Möglichkeiten mehr, den Handel nachzuweisen. Also verboten ist. Okay. Du darfst es nur für den privaten Konsum haben, nicht damit handeln. Früher war aber so eine Menge an sich schon Indiz genug. Und die Justizministerin hat ja gesagt, dass sie unglücklich ist mit dem Gesetz, weil es jetzt schwieriger geworden sei, einen hinreichenden Verdacht zu finden, um zum Beispiel Telefone überwachen zu lassen von mutmaßlichen Dealern.
Vielleicht ist das aber auch nicht so schlimm bei solchen überschaubaren Mengen und wenn es nur um Cannabis geht und vielleicht ist das ja auch ganz okay, wenn das schwer ist und der Staat nicht immer so leicht seine Bürger überwachen kann wegen ein bisschen Cannabis in der Tasche.
Naja. Also da sind wir ja wieder bei dem Paradox am Anfang. So trotz Teillegalisierung boomt der Drogenschwarzmarkt, sagt die Polizei. Und weniger Suchtprobleme gibt es auch nicht. Eher mehr, sagt zumindest Dr. Felix Betzler. Der ist Facharzt für Psychiatrie an der Berliner Charité und der hat dem RBB Fernsehen ein Interview dazu gegeben.
Das Problembewusstsein des Konsums, das sinkt. Das begegnet mir auch tatsächlich in meiner Arbeit immer wieder, dass Menschen das Konzept der Legalisierung aus meiner Sicht nicht richtig verstanden haben. Was meine ich damit? Wenn eine Substanz legalisiert wird, dann bedeutet es ja nicht, dass sie deswegen weniger schädlich ist als vorher.
Jetzt haben wir über diese riesige Mary Jane-Messe gar nicht geredet.
Ich glaube, die Messe selbst ist für Leute, die mit Cannabis und Hanf nicht so viel zu tun haben, auch gar nicht so interessant, weißt du, dass sie so groß ist. Das zeigt halt, wie groß das Thema ist. Aber ich habe ein bisschen was über die Messe gelesen und ich finde eine Sache total spannend. Da. Du darfst draußen kiffen, aber es gilt ein Alkoholverbot auf dem gesamten Gelände.
Also wie beim Oktoberfest, nur andersrum.
Ja, wobei man da auch drinnen saufen darf.
Soweit unsere Themen der Woche. Was war sonst noch?
Ministerpräsidentenkonferenz war die erste unter Kanzler Merz und es ging dabei diesen Gesprächen zwischen Bund und Ländern vor allem um die Steuerentlastung, die der Bund für Unternehmen verabschieden will, ja, und dieser Booster, um die Wirtschaft anzukurbeln, wo die Länder dann sagen, naja, wenn bei uns weniger Steuern reinkommen, dann fehlt aber uns Geld für zum Beispiel Schwimmbäder. Wie stellt ihr euch das vor? Merz hat jetzt versprochen, es wird Geld zum Ausgleich fließen, aber wie konkret ist noch unklar. Allerdings ist die Abstimmung über den Investitionsbooster im Bundesrat schon in 2 Wochen und da müssen die Länder zustimmen, sonst wird's nichts. Nächste Woche?
Nächste Woche ist schon wieder ein Gipfel, NATO-Gipfel diesmal in Den Haag. Der allerdings könnte im Gegensatz zum G7-Gipfel in dieser Woche, wo Trump ja früher los musste und vorher meinte, schade, dass Putin nicht dabei ist. Also das NATO-Treffen könnte ein Gipfel mit größerer Harmonie werden, weil die meisten Länder mehr Geld für Verteidigung ausgeben wollen, weil Trump das super finden wird und ein Austritt der USA aus der NATO dann vom Tisch ist. Friede, Freude, Aufrüstung, könnte man sagen.
Wäre da nicht die Slowakei, ne? Die sagt, wir können uns die Milliarden für die NATO nicht leisten. Entweder wir verwenden das Geld für so einen Doppelzweck, militärisch und zivil, oder wir werden lieber neutral, sprich wir treten aus der NATO aus. Also das könnte ja noch ganz spannend werden.
Und noch mehr politische Themen, vor allem aus Ostdeutschland, findet ihr im Podcast Wahlkreis Ost. Den können wir euch ans Herz legen, alle 14 Tage, immer freitags, Wahlkreis Ost, der Podcast, der zeigt, wie der Osten politisch tickt, überall da, wo es Podcasts gibt.
Das war 7 Tage wach für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, sagen Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Und nochmal eine Bitte von uns, wenn ihr das ganz gut findet, was wir hier für euch machen und uns gerne auch weiterhören würdet, dann lasst uns eine Bewertung da, abonniert uns. Das hilft den Algorithmen ungemein zu sagen, ja, 7 Tage wach, das ist ein super Ding, das spülen wir mal richtig nach oben.
Die hoheitliche Redaktion hatte wie immer Lina Petersen vom rbb24 Inforadio. Allerdings gilt auch heute, das letzte Wort hat nicht Lena, haben niemals wir, das hat immer ein Tier.
Heute das Schaf. Ist das nicht ein schönes Schaf?
Warum hat der Schrag das Schaf rausgesucht?
Na, ist doch klar. Schafe sind ja wirklich extreme Graskonsumenten.
Ja.
Weil die ziehen sich das tägliche, ihr Leben lang ziehen die sich Gras rein. Von Kindheit an, ja, kannst du sagen.
Ich habe den Witz verstanden. Das kann nicht gesund sein.
Naja, pass auf.
Das kann nicht, also.
Nee, das ist, man kann von den Schafen lernen, weil das sind nämlich selektierende Konsumenten.
Das kannst
du im Internet nachlesen. Also die
mache ich aber nicht.
Die wissen, welches Gras, mach das mal, welches Gras sie wollen und welches nicht.
Also Purple Haze eher nicht, dafür lieber Super Skunk oder wie das heißt.
Faseriges Gras zum Beispiel mögen die gar nicht.
Wer mag schon faseriges Gras?
Das qualmt doch immer so. Tschüss.
Tschüss. Naja.
Wieso? Schafe sind doch schön.
Schafe sind schön, ja. Wenn es nur die Schafe wären. Hast du das mitbekommen mit diesem Deutschen, der einen geklauten Säulensockel auf dem E-Roller durch Rom gefahren hat?
Nein. Das habe ich nicht mitbekommen.
Habe ich im Tagesspiegel gelesen, so 24-Jähriger. Und das passiert offenbar öfter, dass die Leute in Rom so historische Sachen klauen. Weißt du? Aha. Weil da steht ja sowas an jeder Ecke. Warst du auch schon mal in Rom, ne?
Ja, ja.
An jeder Ecke steht irgendwas rum. Und die Leute denken, keine Ahnung, nehme ich mit, stelle ich mir ins Wohnzimmer oder kann ich noch verkaufen oder was weiß ich.
Und der Typ, was hat der geklaut? Säulensockel?
Ja, ein Säulensockel aus Marmor. 30 Kilo schwer, 40 mal 20 Zentimeter groß. Und wie Experten wohl schon analysiert haben, auf jeden Fall so ein historisches Ding von hohem künstlerischen Wert oder so. Wo genau der den her hat, weiß man noch nicht. Irgendwo aus der Innenstadt von Rom. Und dann hat er sich so einen Leihroller genommen. Gibt es in Rom auch, weißt du, die Dinger, die in Berlin so nerven, so zum draufstehen. Und hat diesen 30 Kilo Marmorsockel zwischen die Füße gelegt und wollte damit dann abhauen. Also.
Die Idee eigentlich.
Naja, jedenfalls haben die Karabiniere ihn gestoppt, also anscheinend auch nicht so gute Idee, haben ihm das Ding abgenommen und jetzt hat er eine Anzeige am Hals.
Vielleicht ist doch was dran, man sagt, when in Rome, du es romest du. Naja. Na dann.
Na dann.
Tschüss, ne?
Bis gleich, ja. Ciao.